Es gab für mich völlig verblüffend in zwei Texten, die ihr beide gelesen habt, eine Überblendung oder eine Art Zusammenklang. Die Stelle bei dir, Oshoya, haben wir gerade gehört. Einer hält die Leinwand hoch mit dem schimmernden Weiß eines Pferdeschädels. Und in dem Langgedicht von dir, Karin, vorhin mit dem Hallinger zusammen, da gibt es kurz nach den Enden der Weisheit plötzlich die Farbe des freigelegten Knochens. Ich wollte diese Schädelknochen, diese Tierknochen mit ihrer benennbaren oder nicht benennbaren Farbe, die sich auf keinen Fall auf irgendeinen Anthropozän-Diskurs reduzieren lässt, einfach kurz nachklingen lassen. Eine andere Überblendung, die mir kam beim Lesen und die würde ich gerne fürs Gespräch zur Verfügung stellen, das sind deine fliegenden Auguren und das ist deine Namenstour, Karin. Ich zitiere dafür kurz auch fürs Publikum eine sehr schöne Stelle aus dem Essay von Karin Fellner. Um zu bezeugen, was jetzt und jetzt von mir und mir verursacht wird, was passiert und verloren geht, gilt es, gespaltene Redeweisen zu durchmengen, Millimelo, sodass Natur und Mensch sich nicht mehr entmischen können. Erst eine Na-Mensch-Tour zeigte die Synchronizität der anthropozänen Prozesse und wo wir dabei stehen, nämlich inmitten. Und diese Na-Mensch-Tour ist mir dann bei dir irgendwie in diesem kleinen Ausschnitt begegnet, vor allem aber auch in der Kombination mit dem Ringen um Erkenntnis, wo es in einem deiner Gedichte, das heute noch nicht zu hören war, aber ich zitiere jetzt die Stelle, heißt: Also wird es nicht einfacher, sich Gewissheit zu verschaffen. Ein Schwarm fliegender Auguren, mehrmals täglich umkreisen wir den gelben Flammenbaum. Ich habe so das Gefühl, das könnte man als ein Bild für das Erkenntnisbemühen im Anthropozän lesen, also die Auguren, die im römischen Staatswesen normalerweise den Vogelflug deuten, um staatsrelevantes Handeln daraus abzuleiten, die werden bei dir selbst zum fliegenden Schwarm, sie werden zu Tierwesen, Tier-Mensch-Wesen und so ähnlich sind wir selbst mit unserer Lebensweise ja Verursacher und Indikatoren des Anthropozäns und müssen gleichzeitig versuchen, irgendwie davon halbwegs günstige Parameter für Handeln abzuleiten. Ja, und da ihr beide in eurem Schreiben ja immer auch die Möglichkeiten von Sprechen und Dichtung reflektiert, wäre das jetzt meine Frage, mit der ich euch gerne ins Gespräch holen möchte und die ja auch der Titel der Anthologie nahelegt. Was kann lyrisches Sprechen und Schreiben im angesichts des Anthropozäns, so möchte ich es vielleicht eher sagen, und was kann es vielleicht anders und besonders als andere Formen von Diskurs?
Soll ich anfangen? Also mir ging es so bei der Relektüre und des Bandes, dass ich gedacht habe, wahrscheinlich kann man den irgendwie alle halbe Jahre wieder lesen und zwar ganz und immer neue Entdeckungen machen, wie es ja guten Anthologien eignet. Die Mannigfaltigkeit der Stimmen und der Verfahren, von der Daniela auch schon sprach, macht es, glaube ich, möglich, ein verästelteres Denken, würde ich das jetzt mal nennen, zu zeigen. Die meisten Diskurse, egal aus welcher Richtung, sind ja eher Diskurse, die sich sozusagen fast über die Dinge legen. keine Lücken auch offen lassen, sondern versuchen, möglichst restfrei oder restelos alles zu erklären und aufzuklären. Und ich glaube, das ist schon ein, zumindest geht es mir so als Leserin, bei der Produktion ist es, da bin ich vielleicht auch gar nicht so hyperbewusst, aber beim Lesen ging es mir jetzt so, dass ich schon das Gefühl hatte, die Gedichte kommen an eine Realität, wie ich sie auch erfahre, näher heran, ja, weil sie diese Verfahren des Überblendens, des Samplens, des Hereinnehmens, Anzitierens von Diskursen oder Sprachformen einfach zeigen, damit einen Abstand auch mir ermöglichen als Leserin oder als Denkende zu diesen Diskursen, mir ermöglichen zu hinterfragen und gleichzeitig diese Lücken offen halten. Und dieses Lücken offen halten hat für mich irgendwas mit der Ohnmacht auch zu tun, also das Zugeben können von Ohnmacht. Dass man eben nicht alles restlos erklären, bewerten und auch lösen kann, sondern es ist ja, also für mich ist dieser ganze Komplex mit auch mit einem richtigen, mit einer Art, ja, es ist ja kein Jux, es ist schon mit einer Art Schmerzherd verbunden. Und ich finde, das ist etwas, was in den Gedichten und in ihren Irritationen viel besser da ist und sich mir vermittelt als in allen anderen Diskursen.
Ja, ich habe dann, es wäre auch meine Frage gewesen, ob die Auswahl, aber die hat die schon beantwortet, ob es sozusagen, ob ihr generell eben Gedichte ausgesucht hat oder auch Menschen aufgefordert hat, dazu zu schreiben. Ich glaube, wenn ich zu der zweiten Kategorie gehört hätte, also wäre es mir sehr schwer gefallen, denn so einem direkten Aufruf zu folgen, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Und somit ist meine Beschäftigung auch mit Anthropozän oder auch mit diesen ganzen Diskursen erst später erfolgt, also auch aufgrund dieser Einladung. Und ich war eine gute Zeit lang traumatisiert von den Themen, auch von dem, weil ich natürlich wie ein Normalsterblicher sehr vieles verdränge. Und auf einmal die Einsicht, dass ich mein Naturbild nicht nur jetzt für ein zukünftiges Gedicht, sondern generell für den Mensch, der durch die Straßen läuft, verändern muss, hat mir sehr zugesetzt. Es ging immer weiter, natürlich, dann auch zu entdecken, dass es diese, sage ich das richtig, diese ökologische Literaturkritik gibt, die durchaus von der Wirkung her das Gedicht betrachtet. Ich fand es, also einerseits fand ich es spannend, Gedichte von ihrer Wirkung her zu sehen, also auch in diesen zwei Essays geht es darum, gibt es ja diese Möglichkeit der Sensibilisierung, auch Verstörung in Angesicht der Naturkatastrophen, all diese Themen, die wir ja täglich mit uns tragen und verdrängen, wenn man das Gedicht von ihrer Wirkung her anschaut und ihr diese Kraft gibt, also in der Behauptung, sie könnte sensibilisieren, ist die Gefahr aber groß, ob man sie in dieser Weise das Schreiben normiert, gibt es eine Ausgrenzung. Möchte ich so schreiben? Also es ging wirklich in allen Richtungen los und ich bin noch nicht am Ende. Ich weiß noch nicht, wo, wann und wie das Ende wird. Gemerkt habe ich, dass diese direkte Aufforderung, mich als Dichter mich sozusagen da einzureihen, in mir eine auch sozusagen Reflexe auslöst, die vielleicht mit meinem sozialistischen Hintergrund zu tun haben, auch mit der Zeit, die ich nur halbwegs erlebt habe, als es eben auch in, es wird jetzt ein grober, also es ist nicht inhaltlich, sondern es geht darum, wie eben als es hieß, es gibt, wir haben die richtige Literatur gefunden, nämlich den sozialistischen Realismus, und er ist und er wird sozusagen den sozialistischen Menschen, den guten Menschen hervorbringen. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich diese Theorien oder was vielleicht in einer Pariser Wohnung damals gelesen hätte, hätte ich sie toll gefunden. Aber dort, wo ich gelebt habe, waren das ein Mittel zum Normieren des Schreibens und des Ausgrenzens. Also das nur so nebenbei. Aber das war die erste Phase, und dann habe ich immer weitergelesen, gemerkt, dass diese Zweifel, wie auch in deinem Essay, sozusagen schon drinstecken. Auch, dass es diese Gefahr gibt, einer Literatur, eines Schreibens etwas wegzunehmen, indem man sie von der Wirkung her auffordert, so oder so zu sein, sich einzusetzen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist die Vorbereitung vorbei. Dann habe ich heute Anja Utlas wunderbaren Buch endlich bekommen. Ich habe mir vorgenommen, es statt hier rumzustottern, lese ich vor, weil in ihren Sätzen habe ich mich gefunden. Also wenn es eine Position gibt in all diesen Dingen als Schreibende, sagen wir zum Beispiel als Mutter eines 14-Jährigen, habe ich einen ganz anderen Zugang. Es erschreckt mich, wie schnell und wie selbstverständlich es geworden ist, in den Diskursen zu sagen, die Menschheit wird aussterben. Und also dieser Satz kommt ständig vor. Und ich habe mir überlegt, mit diesem Satz, ich möchte nicht, dass er mit diesem Satz aufwächst. Auch wenn es vielleicht eine Wirkung haben könnte, ihn vielleicht, nein, ich glaube nicht. Also das beängstigt mich, dieser Gedanke, dass das mit solcher Selbstverständlichkeit ausgesprochen werden kann. Auch weil es generell gegen das Geheimnis arbeitet, was ich glaube auch das Teil des Schreibens ist. So, aber jetzt der wunderbare. Und dann, genau. Also es geht um das politische Gedicht, beziehungsweise einen, wie du sagst, also kurz vor Sinn, es gibt Texte, denen man das Schlagwort, das vorwirft, nämlich ein Vorwurf des mangelnden Weltbezugs macht, dass sie sozusagen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Gut, und dann kommt diese wunderbare Passage: die gelingenden Gedichte mit politischer Dimension leisten bei mangelndem Weltbezug die radikale Einblendung. Sie leuchten Beziehungen aus, nicht nur zum Nichtmenschlichen. Sie zeigen Bezogenheiten und Abhängigkeiten, wo Sprache und alltägliches Denken souveräne Betrachter suggerieren. Legen Bedingtheiten offen, sprachliche und materielle. Manchmal entlarven sie die unausgesprochene Grundidee von der menschlichen Person als distanzierter, zu neutralem Urteil befähigter Instanz im imaginierten Außenraum als schlichte Illusion. Das ist meine Antwort. Als Dichterin.
Es ist schön, weil es gibt ja in diesem Band auch einen Aufsatz, wo Anja Utler über den Begriff des Anthropozäns reflektiert hat, auf den ihr bestimmt nachher noch zu sprechen kommen werdet. Und dass du jetzt eine ganz andere Passage ausgesucht hast, gefällt mir sehr gut. Ja. Karin, möchtest du dich nochmal einbringen?
Ja, das mit der, das finde ich also, ich hoffe nicht, dass das so verstanden wurde, dass... was ich gerade gesagt habe, das war natürlich eine persönliche Lektüre-Erfahrung. Man kann, glaube ich, an Gedichte nicht rangehen, indem man ihnen mit einer Wirkungsweise Vorschriften macht. Also das wäre vollkommen absurd. Und auch thematisch finde ich es schwierig. Ja. Mir ging es eher um was Strukturelles. Und das Strukturelle umfasst eben genau dieses, dass man nicht mehr irgendwie diese hierarchischen Denkweisen, diese Dichotomien aufrechterhält, sondern es
Nein, du äußerst ja deine Zweifel auch diesbezüglich. Es war nicht auf dein Essay. Im Gegenteil, also in deinem Essay steht es ja so, dass es, also die Dringlichkeit verstehe ich auch und sie steckt auch in mir. Sozusagen eine Dringlichkeit, meine Wahrnehmung immer wieder auch mit der, also wirklich zu machen und mit der Wirklichkeit mitzugehen, um es mal so naiv zu sagen. Aber beim Lesen dieser ganzen Thematik, posthuman, kam auch mir wirklich so eine Art Bestimmtheit in ihrer Hoffnungslosigkeit und eben, wie gesagt, diese Position des Menschen, der alles zerstört um sich herum, ist keine Ausgangs Punkt, an dem man also diese Aussage kann ich nicht fassen, wenn ich nicht eine Gegenaussage habe.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde auch, dass das, also was im besten Fall passiert, ist, dass es mir, dass auch das lyrische Schreiben ein Verwandeln des Blicks, also auch ein Abweichen des Blicks aus diesen vor- oder normierten Blickrichtungen erlaubt, ja. Und dann eben das Vernachlässigte, sag ich mal, oder das Randständige oder Kleine oder Unbedeutende oder was auch immer bedeutungsvoll macht, ja. Oder du hast auch vorher vom Geheimnis gesprochen, eben auch das, wofür wir jetzt auch, wenn wir versuchen drüber zu reden, vielleicht gar keine Worte finden können, ja, und dass ich sozusagen auch vielleicht halb unbewusst auch ausgrenze aus dem Sprechen über, weil ich selber in Üblichkeit gefangen bin, ja, wenn ich über etwas spreche. Und aber mir scheint es strukturell eben im lyrischen Sprechen möglich zu sein, dass da diese Räume wie offen gehalten werden, ja, dass eben nicht drüber gekleistert wird, sondern dass es wie so eine schmerzhafte, aber auch also für mich hat das schon auch was mit Hoffnung zu tun. Das ist wie ein närrisches Gegensprechen, ein störrisches Gegensprechen. Möglich ist zumindest.
Ich würde da jetzt gerne anschließen, weil ich glaube auch, dass die Zeit sich von unserem ersten Block sehr dem Ende neigt, und würde gerne mein aktuelles Lieblingsgedicht aus der Anthologie lesen. Das wandelt sich ständig und das heutige antwortet jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen auf das, was ihr beide gesagt habt. Für mich ist es eins, was ganz besonders stark dieses Geheimnis hat und was auch tatsächlich, und da habe ich sehr bei unserem heutigen Vorgespräch dran denken müssen, etwas Tröstliches hat. Und auch das ist nicht ausgeschlossen bei der Lyrik im Anthropozän. Es ist von Dana Ranga aus ihrem Wasserbuch und es hat den Titel Prionace glauca, das ist der wissenschaftliche Name für den Blauhai. Durchdringt alles, auch die Gewalt, trägt sie ab und die Böswilligkeit und die Hinterlist. Liegt auf dem Grund und flüstert und heult, heilt und verwundet. In eurem Angesicht, im Dazwischen. Verlangen, harmloses Molekül, die Masse droht, treibt sie auseinander und es bleiben nur noch Regentropfen, tags und nachts an meiner Seite. Fragezeichen sind leere Gehäuse, Wellen werfen sie an Land. Wissenschaft zur Begeisterung, deutlich ist nützlich, sagt sie und säuselt und fleht. Sie traut dem Grenzenlosen viel mehr als ich, Prionace glauca.